Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Ich weiß nicht, ob Sie den Predigttext noch im Ohr haben. Ich lese ihn einfach nochmal, er ist ja nicht lang. Ein sportlicher Text, 1. Korinther 9. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Wie geht es Ihnen mit diesem Text? Ich meine, es ist ein sportlicher, ein kämpferischer Text. Also so die Worte, die mir da so ins Angesicht leuchten. Es ist ein Laufen, Kämpfen, Schlagen, Verzichten, Leib zähmen. Das ist schon ein sehr sportlicher Text. Und man darf nicht vergessen, es ist ein Brieftext, geschrieben an eine kleine, relativ junge Gemeinde in einer für antike Verhältnisse wilden Stadt in Korinth. Dort lebt eine kleine Gemeinde in heidnischer Umwelt und versucht, ihre Stadt mit der frohen Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Das ist das Umfeld. Und ich habe mich gefragt, wie spricht der Text eigentlich zu uns? Und das Erste, was mir aufgefallen ist, wie ich diesen Text gehört habe, vor vielen Jahren. Ich bin ja sozusagen Ossi, ostsozialisiert, ich bin zum Glauben gekommen in der DDR. Da war eine religionsfeindliche Diktatur. Ja, also wir lebten da fest umzäunt von Stacheldraht, Minenfeld und Selbstschutzanlage, ohnmächtig der atheistischen Staatsdoktrin ausgeliefert. Und zu uns sprach natürlich dieser Text heute ein bisschen anders, wo ich so das Gefühl habe, wir sind in Deutschland eine Christenheit, die schon recht satt und bequem geworden ist. Ich meine, damals gab es die Staatssicherheit, ein perfektes Überwachungssystem und jeder, der sich eine eigene Meinung leistete, die abwich von der offiziellen Staatsmeinung, machte sich verdächtig. Und wer sich zum Glauben an Jesus Christus bekannte, der wurde benachteiligt, ausgegrenzt, verlacht, ja manchmal sogar öffentlich verhöhnt, als dummer, ignorant und als Wissenschaftsfeind. Ich meine, so war das. Und viele, die an Jesus Christus glaubten, durften kein Abitur machen. Und wer sich eine eigene Meinung leistete gegen die atheistische Staatspropaganda, wer mutig zu seinem Glauben stand, der musste Nachteile in Kauf nehmen und verzichten. Und von daher spricht dieser Text schon von mir, denn hier ist von Verzicht und von Kämpfen die Rede, das kenne ich irgendwie. Dann bin ich aber 1989 im wiedervereinigten Deutschland angekommen und da bin ich auf eine reiche, aber bequeme Kirche gestoßen. Eine Kirche, in der Kirchenzugehörigkeit zumindest in Süddeutschland, in Berlin ja nicht, aber in Süddeutschland der Normalfall war. Und oft war Glaube einfach nur bürgerliche Anständigkeit. Und vielen Menschen, das habe ich auch lernen müssen, ist die Kernbotschaft, vielen Menschen in der Kirche ist die Kernbotschaft des Glaubens fremd geblieben, nämlich Jesus Christus, der gekommen ist, um uns die Freundschaft mit Gott zu bringen. Wie ist das heute? Ich habe ein bisschen zurückgeguckt. Wie ist das heute? Und ich habe so den Eindruck, und deswegen finde ich den Text eigentlich schon sehr ansprechend, dass der Glaube wieder teuer und dass das Christsein wieder sportlich wird. Insofern passt dieser Text in unsere Situation. Schließlich machen wir in Europa eine unglaubliche Säkularisierungswelle durch. Das gesellschaftliche Klima verändert sich, die Kirchen schrumpfen in Ost und West, dem muss man einfach gefasst ins Auge blicken. Die EKD, also Evangelische Kirche in Deutschland, verliert im Moment jedes Jahr 300.000 Mitglieder, das ist eine ganze Großstadt. Und der Glaube in unserem Land gilt als veraltet, überholt und reformbedürftig. Und die Versuche von evangelischen Kirchenvertretern, das Christentum an die Entwicklung unserer Zeit anzupassen, wird in den Medien verhöhnt oder zumindest nicht ernst genommen. Also, wir leben in einer Situation, das merken Sie alle, wo uns der Wind zunehmend entgegenweht. Und die Zeit, wo das Christsein vielleicht so bequem ist, vielleicht geht diese Zeit dem Ende entgegen. Und ich als gelernter Ossi sage, hey, das ist doch so etwas wie eine Rückkehr in einen alten Normalzustand. Insofern sehe ich den eigentlich ganz gefasst ins Auge und frage mich, was sind denn nun eigentlich so die Trends, mit denen wir zu tun haben? Und was soll ich sagen, ja? Die gesellschaftlichen Megatrends, die also heute das Lebensgefühl und das Denken der Menschen bestimmen, die sind irgendwie mit dem Glauben schwer zu vereinbaren. Also ich gebe da nur ein paar Stichworte, ist eine Predigt, ja. Kurz fassen, so Ökonomisierung des Lebens, also das sozusagen, es geht nur noch um Profit, nur noch um Kohle, was weiß ich, im Altersheim und im Krankenhaus, da wird genau berechnet, wie viele Minuten man bei welchen Menschen zubringen darf, wegen der Effektivität. Dann die Sexualisierung des Lebens, das geht bis in die Sprache hinein, dass alles gegendert werden muss und alles so, die Sexualisierung oder die Relativierung von Werten. Dass alles relativ ist und man traut sich gar nicht mehr zu sagen, das ist meine Überzeugung, ich glaube an Jesus Christus, der zum Heil für die ganze Welt gekommen ist. Wer das sagt, du bist intolerant. Ja? Also es wird schwierig und wir leben auch, der Glaube verliert an Bedeutung, er wird in die Privatsphäre gedrängt und der Religionsersatz, irgendetwas muss ja diese Lücke in den Herzen der Menschen ausfüllen, das sind Spiel, Genuss, Konsum, Freizeit. Und heute sind wir herausgefordert, als Zeugen Jesu Christi in dieser Welt unsere Knie nicht zu beugen vor der Relativierung, vor Profitmaximierung, vor dem Hedonismus. Also Hedonismus nennt man die Lebenseinstellung, die den Genuss zum obersten Lebensprinzip macht. Die ihre Knie nicht beugen vor Fremdenfeindlichkeit und vor der Vergötzung von Wohlstand. So, das war jetzt die Einführung. Ich wollte nur sagen, der Text ist toll, den wir vor uns haben. Er ist sportlich und er passt in unsere Zeit, also schon irgendwie. Und weil ich ihn so sportlich finde, habe ich gedacht, Mensch, Sport und Glaube, mein Paulus gebraucht ja ein Bild aus der Sportwelt. Sport und Glaube haben eigentlich eine ganze Menge von Parallelen. Und da bin ich auf 5 gekommen, vielleicht gibt es auch mehr. 5 Parallelen, die ich, ja, nicht groß, aber die ich kurz nennen werde. Die erste Parallele zwischen Sport und Glaube: Sport und Glaube haben eine klare Zielorientierung. Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis, lauft so, dass er ihn bekommt. Das heißt, Sportler sind hoch motiviert. Sie haben ein Ziel, sie wissen, was sie wollen. Nur so wird man was im Sport. Und ja, für den einen ist es vielleicht endlich Weltmeister werden oder wenigstens deutscher Meister. Ein gutes Ziel kann auch sein, den Abstieg zu verhindern. Das ist auch ein ehrenwertes Ziel. Oder an den Olympischen Spielen teilzunehmen, die Nummer 1 zu werden, vielleicht sogar eine neue Bestzeit aufzustellen oder hier in Berlin beim Marathon dabei zu sein, wenigstens dabei zu sein. Man muss ja nicht gleich unter den ersten 3 sein oder den ersten 500, ist auch schon ganz gut. Und die Parallele mit dem Glauben ist es genauso. Glaube, wo man sich, also ein Leben, wo man sich einfach treiben lässt, ist das Gegenteil von Glaube. Glaube heißt, ich habe ein Ziel, ich möchte, dass mein Leben zum Segen wird für diese Welt und dass mich der liebe Gott dafür gebraucht. Deswegen lautet es, sich nicht treiben lassen. Ich kann mich an ein Gespräch mit Jugendlichen erinnern. Ich habe ja immer viel mit Jugendlichen zu tun gehabt und immer noch. Ja, wir hatten mal eine lustige Gesprächsrunde. Da ging es daran, was muss ich eigentlich tun, um mir mein Leben zu versauen? Klasse Frage von Jugendlichen. Was muss ich einfach tun? Die Antwort ist ganz einfach. Ich habe gesagt, also um dein Leben zu versauen, da brauchst du gar nichts zu tun. Mach einfach so weiter. Nimm alles mit, was sich dir bietet, jeder Spaß. Lass nichts anbrennen, lass dich treiben und gib dich einfach dem Leben hin. Christsein heißt aber, dass ich frage, Jesus, was hast du mit mir vor? Dass ich mich frage, was will ich eigentlich mit meinem Leben erreichen? Mit dieser Spanne, die mir Gott gegeben hat. Und dann stellt sich die Frage an, was ist eigentlich wirklich bedeutsam? Ich glaube, dass Gott für jeden eine Idee hat. Ich sage ganz bewusst nicht Plan, weil ich das nicht mag. Ich komme ja aus einer Planwirtschaft und bin da ein bisschen geschädigt. Und jemand, der mein Leben verplant, das mag ich gar nicht. Auch der liebe Gott möge mein Leben nicht verplanen. Aber er hat eine Idee für Sie, für mich. Und Christsein heißt eigentlich hinhören. Ja, wir haben ja zwei Ohren. Ein Ohr zu Gott. Gott, was hast du für eine Idee für mich? Ein Ohr zur Welt. Was könnte mein Beitrag sein, damit dieser Planet ein bisschen besser wird? Zweitens, zweite Parallele, Vorbilder. Ich meine, Paulus stellt sich hier als Vorbild hin. Er sagt, ich aber laufe, selbstbewusst ist er ja, ich aber laufe nicht wie einer aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust. Lustig, dass ein Friedensapostel solche martialischen, sportlichen Bilder gebraucht. Aber schön. Ja. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Mit anderen Worten, ich bin einer, der trifft. Ja. Sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. Paulus setzt sich hier als Beispiel, er sagt an anderer Stelle im gleichen Brief, nehmt euch ein Beispiel an mir. Wer etwas erreichen will im Leben, im Sport und im Glauben, der braucht Vorbilder. Sportler brauchen Vorbilder. Und wenn man sich mit Sportlern unterhält, die haben alle irgendein ein Vorbild gehabt, an dem sie sich orientieren. Wir brauchen Vorbilder, die uns inspirieren und die uns herausfordern. Und ich glaube, wir haben ein bisschen ein Defizit an guten Vorbildern in der christlichen Szene. Oder eigentlich müsste ich sagen, in der protestantischen Szene. Die Katholiken haben uns da etwas voraus. Sie haben Vorbilder, man nennt sie Heilige. Jeder Tag hat einen anderen Heiligen. Jeden Tag, wenn du ernsthafter Katholik bist, bekommst du jeden Tag einen anderen tollen Menschen, Mann oder Frau vorgesetzt, als ein Beispiel, an dem du dein Leben ausrichten sollst. Finde ich toll. Wir haben solche Vorbilder zu wenig. Ich bin ständig auf der Vorbilder. Ich habe auch in meinem Leben oft über tolle Männer und Frauen Gottes gepredigt. Die großen Heiligen unserer Geschichte, evangelischen, katholischen Geschichte. Tolle Leute wie Dietrich Bonhoeffer, Franz von Assisi. Und ich frage mich, wer sind heute unsere Vorbilder? Und wenn ich so gucke, wer uns so als Vorbild vor die Nase gesetzt wird, in den Medien und so, sage ich, Leute, das sind ja keine Vorbilder. Irgendwelche Stars, bloß weil jemand gut hüpfen und singen kann, ist lange nicht mein Vorbild. Wo sind wirklich die tollen Leute? Und ich habe mir so gedacht, ich vermute, das einflussreichste Vorbild unserer Zeit, also unserer heutigen Zeit, ist der Papst. Das ist einfach ein cooler Typ, ich darf das mal als überzeugter Evangelischer von ganzem Herzen sagen. Der ist einfach klasse, wie der sich unter die Menschen mischt, wie er die Liebe Gottes lebt. Ich hab ein Video bei YouTube gesehen, da war ich zu Tränen gerührt. Nach irgendeiner Messe in Rom ging er da raus und zum Entsetzen seiner Security hat er sich da wieder irgendwo in der Menge verkrümelt, die kamen gar nicht hinterher, die sollten ihn da schützen. Und da ging direkt zu, da war eine Mutter mit ihrem schwerbehinderten Kind. Und dann sah man die Kamera irgendwie wackel hinterher. Und dann sah man, wie dieser Mann dieses Kind herzt und küsst und segnet. Da war so viel Zärtlichkeit. Und ich dachte, dieser Mann, ja, lebt die Zärtlichkeit und die Nähe Gottes. Der verschanzt sich nicht hinter seinem Amt, seinem heiligen Stuhl, sondern er versucht, diese Nähe zu leben. Und diese Bilder gehen um die Welt und die inspirieren ganz viele Leute. Auch mich inspirieren sie. Einfach klasse. Dritte Parallele zwischen Glaube und Sport. Konsequente Lebensführung. Ist ja ganz schön dick, was hier steht. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Askese heißt das christliche Zauberwort dafür. Askese ist der bewusste Verzicht auf erlaubte Dinge. Aber noch mehr, Paulus. Ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. Sport und Verzicht gehören zusammen. Kein Sport, ohne dass man auf Dinge verzichtet. Ich meine, wer einen Wettkampf hat am nächsten Tag, der kann sich nicht am Abend ein paar Pizzas reinpfeifen und noch ein paar Cognacs und ein paar Biere und bis früh um vier feiern. Sondern wer etwas erreichen will im Sport, der muss sein Leben zähmen. Und ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt, was die so auf sich nehmen, diese Spitzensportler. Ich meine, ein Fußballer muss jeden Tag mindestens 8 Kilometer laufen. Also nicht spazieren gehen, sondern rennen. 8 Kilometer. Ja, ist kein Wunder, dass ich kein großes Licht im Sport geworden bin, weil mir sind 8 Kilometer einfach zu lang. Oder Messner, einen, den ich mag, Reinhold Messner. Ich kenne ihn persönlich. Ha. Ja. Reinhold Messner hat in seiner besten Zeit, um zu trainieren, jeden Tag 1000 Höhenmeter zurückgelegt. Das heißt, er hat so einen Höhenweg, da haben wir einen Dolomiten in seiner Heimat, einen Höhenweg, 1000 Höhenmeter in 35 Minuten. Das ist der Hammer. Jeden Tag, 35 Minuten, 1000 Höhenmeter. Und wenn ich dann so umgucke, manchmal auch mein Leben oder das Leben vieler Mitchristen, auch vieler junge Leute, die sich Christen nennen, da sage ich, oh Leute, das ist aber eine wehleidige Geschichte, euer Christentum. Ihr lebt nach dem Lustprinzip und Lustprinzip heißt, alles muss immer Spaß machen. Auch bei jungen Leuten muss alles immer Spaß machen und mir geht das eigentlich ziemlich auf den Keks, weil im Glauben kann es nicht immer nur Spaß machen. Klar, manchmal macht es auch Spaß, das gehört auch mit dazu. Aber das zu seinem Prinzip zu erheben, zu seinem Grundprinzip, das killt den Glauben. Ein Freund von mir, Bischof in Indien, Dr. Francis Jackson, der hat mal irgendwie, wir waren zusammen unterwegs, wir haben da zusammen missionarische Einsätze gemacht, der hat mich zu missionarischen Einsätzen mitgenommen, da in den Dschungel, und es war sehr abenteuerlich. Und dann sagte er mir, eigentlich kannst du so richtige missionarische Aktionen mit Europäern gar nicht machen. Und er sagte, wieso denn nicht? Und er sagte, da die Europäer, die sind so wehleidig, die werden immer gleich krank. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann fangen sie immer gleich an Gott zu zweifeln. Und da dachte ich, ups, da ist wohl etwas dran. Und ich musste an einen meiner Jugendpfarrer denken, aus meiner DDR-Zeit in frommen Sachsen. Der sagte etwas ziemlich Krasses damals. Vielleicht ein bisschen zu krass, aber es macht was deutlich. Der hat gesagt, in der DDR-Zeit sagt er immer, die Christen müssen KZ-fähig werden. Ja, es ist starker Tobak. Er hat es aber halt so gesagt, uns hat das beeindruckt, weil da ist nämlich was Wahres dran. Ja. Vierte Parallele, totaler Einsatz. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Ich meine, wer es zu was bringen will im Sport, muss sich total einsetzen. Während eines 90-minütigen Spieles schwitzt ein Fußballspieler zwischen 4 und 6 Liter. Ist der Hammer. Und wenn man so einen Fußballspieler auf die Waage stellt, wie viel wiegt er vor dem Spiel und wie viel wiegt er 90 Minuten später? Es sind 3 bis 4 Kilo, die er leichter wird. Also das ist höchster Einsatz. Das höchste Einsatz. Und Paulus sagt ihr sollt euren Glauben leben mit höchstem Einsatz. Der ehemalige, vor vielen Jahren Präsident der USA, Ronald Reagan, von dem habe ich mal eine Geschichte gelesen, die fand ich irgendwie schon beeindruckend, der hat sich irgendwie nach dem Studium um eine Stelle beworben und da war ein Gespräch mit dem Personalchef. Und der Personalchef guckte sich Reagans Zeugnis an und fragte ihn so, haben Sie in Ihrem Studium Ihr Bestes gegeben? Und Ronald Reagan sagte, nein, ich hätte bestimmt mehr leisten können. Nein, ich habe nicht mein Bestes gegeben. Und dann sagte Reagan, dann stellte er eine Frage und diese Frage, sagte Reagan, hat mich mein Leben lang nicht losgelassen. Es war nämlich nur die Frage, warum nicht? Warum nicht? Und das ist eine Frage, warum geben wir nicht unser Bestes für den Glauben, für den Herrn, für diese Welt, um ihre Not zu lindern? Glaube ist nicht Erholung, sondern volle Investition. Wir leben in einer unheilen Welt und es braucht Menschen, die sich von Herzen für Gottes Welt einsetzen. Fünftens und letztens, die fünfte Parallele, die verlockende Belohnung. Na, sagt Paulus hier, weißt du, die Sportler, die kriegen einen vergänglichen Kranz, Siegeskranz, so. Wir aber einen unvergänglichen. Und sage, was ist eigentlich, was bekommt ein Sportler an Belohnung? Also erst einmal das Gefühl, ich habe es geschafft. Das Gefühl, ich habe es geschafft, das ist großartig. Ich kenne dieses Gefühl und es ist, also es kann einen süchtig machen. Ich habe es mal nicht nachgezählt, aber ich habe mein Leben ungefähr, naja, ich denke mal 25 Dreitausender bestiegen. Und Dreitausender besteigen ist, ja, es macht dann am Ende macht es dann schon irgendwie Spaß, aber da gibt es so eine Strecke, wo du eigentlich keine Lust hast. Letztes Jahr waren wir auf dem Bellatolla, zum Beispiel mit Annika, sie sitzt hier. Bellatolla ist ein netter Dreitausender. Und da war einer dabei, ja, das ist so ein Elite-Polizist, so ein Spitzensportler, der rannte vorn weg, ich kam nicht hinterher, außerdem ist er 20 Jahre jünger als ich. Und ging da hoch und der Berg hörte und hörte nicht auf. Aber irgendwann hörte er doch auf und dann dieses Hochgefühl. Ja, diese, ja, wenn man sich der Handschlag, ein Lächeln, Mühe vergessen, ne? Und dann die herrliche Aussicht und dann, das ist Tradition, jeder gibt keinen Gipfel ohne einen Rittersport, wird ein Rittersport rausgeholt, manchmal gibt es auch einen Gipfelschnaps, je nachdem. Und dann wird da oben gefeiert und dieses Gefühl, es geschafft zu haben, wieder mal die Faulheit und Trägheit, die Gravitation überwunden zu haben, ist großartig. Ja. Sportler kennen das auch, wie ich habe es geschafft. Zweite ist Berühmtheit. Spitzensportler zumindest werden berühmt. Sie werden unglaublich berühmt und sie sind beliebter als Politiker. Und das dritte ist Geld. Ich habe gestern gegoogelt, was Sportler, Spitzensportler eigentlich so verdienen. Ich bin bald umgefallen. Nummer eins ist Floyd Mayweather, also Mayweather auf Deutsch. Ja. Floyd Mayweather aus den USA, Boxer. Der hat ein Jahresgehalt von 300 Millionen Dollar. 300 Millionen Dollar. Ich meine, also mir wird es das Hundertstel schon voll aufgenügen. Dann darf ich noch ein bisschen weitergeben. Jemand Bekanntes, Cristiano Ronaldo, hat ein Jahresgehalt von bescheidenen 80 Millionen Dollar. Das sind also 74 Millionen Euro, nur die den Umrechnungskurs nicht kennen. Dann habe ich mal geguckt, wer ist eigentlich der bestbezahlte Fußballprofi der Bundesliga? Und was verdient er? Was verdient er eigentlich? Das ist Robert Lewandowski. Mit 20,2 Millionen Euro Jahresgehalt. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, ja, offensichtlich gibt es für Spitzensport eine ansehnliche Belohnung. Da sieht der Glaube im Vergleich, wenn man die falsche Perspektive hat, schon etwas mickrig aus. Ein unvergänglicher Kranz. Meine Güte. Unsere Kultur ist ja, das ist ein Kennzeichen unserer Kultur, ist radikal diesseits orientiert. Und wir können damit wenig anfangen, dass es uns gesagt wird, ja, Gott hat einen unvergänglichen Preis für dich. Aber weltweit, wo auch gerade Christen in schlimmen Situationen leben, unter Verfolgung oder so, ich glaube, dass wir, ja für die Theologen, dass wir den eschatologischen Charakter des Christentums ganz neu entdecken müssen. Dass das Christentum eben, also dass das Leben seine letzte Bestimmung eben nicht hier findet. Natürlich gibt es auch in diesem Leben Segnungen Gottes, eine Freundschaft, die Freundschaft mit Gott. Dann die Segnung, Orientierung für das Leben zu finden. Halt, Trost, das sind alles großartige Dinge. Aber Paulus spricht hier von einem unvergänglichen Siegeskranz. Was heißt das eigentlich? Am schönsten ist das beschrieben in dem einen Gleichnis von Jesus, wo Jesus dann sagt, geh ein zu deines Herrn Freude. Geh ein zu deines Herrn Freude. Das ist die letzte Bestimmung, einzugehen in eine unglaubliche, eine allermaßen sprengende Herrlichkeit. Und dafür, das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift, lohnt es sich, engagiert für Jesus Christus zu leben. Amen. Wir antworten auf den